Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lias Crime Time. Schön, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid. Ja, ab und zu sage ich es ja mal noch auf meinem Kanal. Mein Name ist Lia und euch erwarten hier im Schnitt 2 bis vielleicht 3 Folgen die Woche über ungeklärte Mord- oder Vermisstenfälle oder auch geklärte Fälle. Und wenn ihr da nichts verpassen wollt oder neue Folgen hören wollt, dann abonniert mich gerne auf Instagram, auf YouTube oder auch auf den Podcast-Portalen. Da gebe ich immer alles bekannt und da kommen natürlich auch immer die neuesten Folgen für euch online. Ja, meine Lieben, heute habe ich einen Fall für euch, den ich schon ganz, ganz, ganz lange mal vorstellen wollte. Aber das Internet hat mir da nicht alle Informationen zugeliefert, die ich so für eine Folge haben wollte. Und ich kam einfach nicht an diese XY-Folge dazu ran, um mir das Ganze auch nochmal anzuhören. Und dann hat der liebe André es aber mal wieder möglich gemacht, dass ich die Folge bekommen habe. An dieser Stelle herzlichen Dank an dich, André. Und ja, dann konnte ich jetzt endlich die Folge über den Doppelmord bzw. den Serienmord an 2 jungen Frauen aus den 70er und 80er Jahren machen. Und ich würde sagen, wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, dann bleibt doch jetzt gerne dran. Ja, wie ich eben schon erwähnte, möchte ich heute ja über einen Serienmord berichten. Und ich könnte mir vorstellen, dass das möglicherweise vielleicht auch nicht der letzte Mord gewesen sein könnte, beziehungsweise der Täter vielleicht andere Delikte auch begangen hat, wo vielleicht nicht Menschen zu Tode gekommen sind, aber vielleicht anderweitig Schaden genommen haben. Aber hört es euch erstmal selber an. Ich bin am Ende sehr gespannt auf eure Meinung dazu. Es handelt sich nämlich dabei um die Morde an Regina Neudorf und Ulrike Hinkeldey. Das erste Mordopfer war Regina Neudorf. Sie war damals 17 Jahre alt und lebte bei ihrem Vater nach der Trennung der Eltern. Die beiden lebten zusammen in Wülfrath, Flandersbach, östlich von Düsseldorf. Regina machte damals eine Lehre als Verkäuferin und am 23. Mai 1979 plante Regina einen tollen Abend mit ihren Freunden. Reginas Freundin Petra und noch 2 weitere Freunde holten die beiden dann mit dem Auto ab, also sie sind insgesamt zu 4 losgefahren, 2 Jungs, 2 Mädchen. Es sollte dann zur Diskothek Oldtimer gehen, die sich damals in der Friedrichstraße 102 in Velbert befand. Es begann auch alles als ein ganz netter Abend unter Freunden. Allerdings hatte Regina damals nur 4 Mark dabei und das Geld reichte aber nicht, um die ganzen Getränke an dem Abend zu bezahlen. Also hat Regina dann ihre Freundin gefragt, ob die noch ein bisschen Geld für sie hätte. Aber Petra hatte wohl selbst nicht ganz so viel Geld dabei und wollte noch länger in der Disco bleiben, wie Regina das wollte. Es kam dann in der Disco zu so einem kleinen Streit von den beiden Freundinnen, weil Regina halt einfach nach Hause wollte, aber ihre Freundin halt noch nicht. Und dann verließ sie damals einfach sauer diese Diskothek in Velbert und wurde dann also nicht von ihren Freunden mit dem Auto nach Hause gebracht. Das muss so zwischen 12:30 und 1 nachts gewesen sein. Der XY-Bericht und die Medienberichte in der Presse unterscheiden sich da zeitlich so ein bisschen, deswegen sage ich das jetzt extra. Aber so um die Zeit machte sich Regina dann auf den Weg nach Hause. Gegen 1.15 Uhr wurde sie dann auch von Bekannten gesehen auf der rechten Straßenseite auf dem Flandersbacher Weg in Velbert. Und als sie dort gesehen wurde, wo sie da an diesem Punkt dann stand, hatte sie von dort aus noch etwa 2,6 Kilometer Fußmarsch vor sich, bis sie zu ihrer Wohnadresse in Wülfrath-Flandersbach gekommen wäre. Also schon einen, ja, guten Marsch vor sich mitten in der Nacht, ganz alleine als junge Frau. Aber zu Hause kam sie dann ja leider nicht an. Es ist dann leider alles anders gekommen. Am Morgen fährt danach dann auch Petra nämlich zu Reginas Wohnanschrift, um sich mit ihr zu versöhnen nach dem Streit in der Nacht. Und als sie dann da ankommt, sagt Reginas Vater ihr aber, dass sie doch zusammen zu ihr wollten eigentlich und er eben gedacht hat, dass sie bei Petra übernachtet. Das war ja aber nicht der Fall und Petra hat eben gedacht, sie wäre zu Hause angekommen. Damals gab es ja auch noch keine Handys, dass man sich da irgendwie austauschen konnte. Ja, und beide waren dann natürlich ziemlich verdutzt und ziemlich angespannt natürlich auch. Und wenig später wurde dann auch eine Vermisstenanzeige ausgestellt. beziehungsweise aufgegeben. Ich weiß gar nicht genau, wie sich das schimpft. Und am Samstag dann, den 26. Mai 1979, in einem Waldstück in einem Gehöft nahe der Windrather Straße in Velbert, ist ein Reiter dort unterwegs und er macht dann leider dort eine grausame Entdeckung in diesem Waldstück. Er findet die Leiche von Regina Neudorf dort, aber nicht, wie man sich das vielleicht üblicherweise vorstellt, dass da ein nackter Körper liegt oder einfach eine regungslose Frau, sondern die Leiche von Regina Neudorf, die lag zerstückelt dort. Ihre Arme und Beine lagen von ihrem Torso dort abgetrennt. Oft ist es ja so, wenn Täter die Leiche zerstückeln, dass sie nicht erkannt werden soll, dann bringen sie ja oft auch Leichenteile an andere Orte. Aber das war dort nicht so. Die Leiche lag dort im Ganzen, aber eben zerstückelt. Und auch ihre Kleidung und ihre verschiedenen Gegenstände, zum Beispiel auch eine auffällige Uhr, sind verschwunden. Als die Polizei und Rechtsmedizin die Ermittlungen aufnimmt, stellen sie auch fest, dass es sich bei dem Mord an Regina um einen Sexualmord gehandelt hat. Aber nicht nur das, der Mörder von Regina muss aufgrund der Zerteilung der Leiche dies nicht zum ersten Mal gemacht haben, das haben die Ermittler so festgestellt. Die Kripo geht nämlich davon aus, dass derjenige Metzger, Schlachter, Kopfschlechter oder auch Jäger gewesen sein könnte. Denn außer der Art der Zerteilung der Leiche sprechen dafür noch, dass sich an Reginas Leichnam Sägemehl und Tierblut, genauer gesagt Schweine- und Rinderblut, befand. Auch geht man nicht davon aus, dass Reginas Leichenfundort nahe der Windrather Straße der Tatort gewesen ist. Dafür spricht eben auch das Tierblut und dieses Sägemehl. Gut möglich, dass die Zerstückelung sogar in einer Schlachterei oder auf einem Bauernhof durchgeführt wurde. Als man damals auch herausgefunden hat, dass sich an den Leichenteilen von Regina dieses Blut befand und aufgrund der Zerlegungsweise alles auf einen Metzger oder Schlachter hindeutete, war die Kripo damals noch recht optimistisch, den Mörder schnell zu finden. Auch die Blutgruppe konnte man feststellen, sodass die Kripo sich entschloss, 300 Personen zu überprüfen. Metzger, Schlachter oder Personen, die damit etwas zu tun gehabt haben. Aber ein Treffer fand sich damals leider nicht. Lange ruhte der Fall Regina Neudorf also bei der Kripo. 30 Jahre später nahm man sich den Fall dann aber nochmals an und holte alte Asservate des Falls hervor und fand dann mit der neuesten Technik Täter-DNA. Als die DNA dann durch die Datenbank gejagt wurde, fand sich tatsächlich ein Treffer, leider aber nicht der gehoffte des Täters, sondern ein zweiter Fall mit selber Täter-DNA. Diese DNA wurde auch bei dem Mordfall Ulrike Hinkeldey gefunden. Ulrike war eine 20-jährige Studentin aus Wuppertal, also auch nicht so weit entfernt von Regina Neudorfs Wohnort. Allerdings studierte sie derzeit damals in Bonn und lebte auch dort. Ulrike plante eine Reise nach Italien, aber die Dokumente dafür sind leider untauglich geworden, sodass sie in Wuppertal dann neue beantragen musste und sich entschloss, am 18. August 1984, das war ein Samstag, per Anhalter von Bonn nach Wuppertal zu fahren. Sie wurde dort an einem Tankstellengelände am Autobahnverteiler Köln Süd zwischen 20.30 Uhr und 20.50 Uhr gesehen. Dort wartete Ulrike auf eine Mitfahrgelegenheit. Sie hatte ein Pappschild dabei mit einem W drauf, was natürlich für Wuppertal stand. Lange Zeit wollte Ulrike auch niemand in diese Gegend mitnehmen und sie wartete dann dort eine längere Zeit mit einem Engländer, der wollte aber in eine andere Richtung fahren und die haben dann da längere Zeit sich unterhalten und eben gestanden und gewartet und dieser Engländer, der bekam letztendlich auch mit, wie Ulrike dann doch einen Fahrer gefunden hat, jemand, der sie eben mitgenommen hatte und Ulrike ist bei einem circa 30 Jahre alten Mann um circa 21 Uhr ins Auto gestiegen. Dieser Mann hatte blonde, gelockte Haare und einen Oberlippenbart und trug vermutlich ein rotes T-Shirt. Und aufgrund der Aussagen dieses Engländers konnte man auch ein Phantombild erstellen, das blende ich euch mal ein und stelle ich auch auf Instagram. Sein Autokennzeichen, sagte der Engländer aus, war eines aus Wuppertal. Und bei diesem Autotyp war er sich nicht ganz sicher, aber es soll ein sehr sportliches Auto gewesen sein. Die Kripo stellte daraufhin einige Automodelle vor, die diesem Typ, den er beschrieben hat, geähnelt haben. Darunter zum Beispiel ein Toyota Coupé Celina, ein Mitsubishi Celeste oder auch ein Datsun 240Z und andere vergleichbare Modelle. Ich habe euch da auch nochmal was eingeblendet. Die Farbe sei vermutlich rot gewesen, aber das steht nicht ganz sicher fest. Einen Tag später schon, nachdem Ulrike bei dem Fahrer eingestiegen war, fand man leider am nördlichen Stadtrand von Bornheim in den frühen Abendstunden des 19. August an der Landstraße 192 zwischen Wesseling und Bornheim die Leiche von Ulrike. Ein Radfahrer machte diese, ja, sehr traurige Entdeckung. Ulrike lag in einem Gebüsch und auch diese Tat war leider ein Sexualdelikt, das kommt ja nochmal obendrauf, genauso eben auch wie bei Regina. Ulrikes Leichnam wurde aber nicht zerstückelt aufgefunden, sondern im Ganzen. Ihr Kopf allerdings, der sei bis zur Unkenntlichkeit zertrümmert worden, also auch wieder mit sehr, sehr heftiger Gewalt ist da vorgegangen worden. Und im Falle Ulrikes geht man davon aus, dass der Fundort der Leiche vermutlich auch der Tatort gewesen sein könnte. Seitdem die Kripo auch von diesem Doppelmord oder Serienmord weiß, bestand für die Beamten auch ein, ja, besonders hoher Fahndungsdruck, da ja gleich zwei Großräume in NRW davon betroffen sind. Und auch, dass es noch weitere Opfer gibt, das sei natürlich nicht ganz ausgeschlossen. Es fanden sich keine weiteren DNA-Treffer, wobei der Täter vielleicht auch nicht jedes Mal eine Frau getötet haben muss. Er kann ja zum Beispiel auch eine Frau vergewaltigt haben oder, ja, mit einem hohen Gewaltpotenzial an eine Frau herangegangen sein. Das weiß man ja alles gar nicht so genau. Manche Frauen melden sich ja leider auch nach Vergewaltigung nicht bei der Polizei. Der Täter muss wohl auch vorwiegend immer Opfer gesucht haben, die alleine unterwegs waren, bevorzugt vermutlich sogar auch Tramperinnen. Und auch ist der Täter heute vermutlich schon fast 70 Jahre alt, sollte der Zeuge sich damals nicht im Alter des Fahrers geirrt haben um ein paar Jahre. Und möglicherweise könnte derjenige ja auch sogar schon verstorben sein, was die Ermittler und ich natürlich auch nicht hoffen. Und schon in den 80er Jahren suchte auch Eduard Zimmermann bei XY nach dem Mörder von Ulrike, damals allerdings ohne Erfolg, da wusste man ja auch noch nicht, dass die beiden Fälle zusammenhängen. Als dies dann aber feststand, ging die Kripo 2017 mit der Suche nach diesem Serienmörder nochmal zu Aktenzeichen XY und nach der Sendung gingen damals rund 300 Hinweise bei der Kripo in Bonn und Düsseldorf ein. Ein Anruf ging sogar während der Sendezeit ein. Eine Anruferin behauptete, den Mann auf dem Phantombild zu erkennen. Dieser sei Metzger gewesen und fuhr in den 80er Jahren tatsächlich einen Sportwagen. Und dieser Mann soll außerdem brutal und skrupellos gewesen sein. Diese Frau hat wohl damals auch sogar einen Namen genannt, aber das Ganze ist jetzt auch schon 5 Jahre her. Und es gibt leider gar keine Neuigkeiten zu diesem Fall, ob dieser Mann, den sie da nannte, jetzt damit was zu tun hatte. Ob man ihm es nicht nachweisen konnte, weiß ich nicht, aber es gibt keine Neuigkeiten in der Presse zu dem Fall. Und die Polizei äußerte sich danach auch, dass bei den Hinweisen leider keine heiße Spur dabei gewesen sei. Also denke ich, war das dann wohl kein richtiger Hinweis. Man sucht also nun weiterhin nach dem skrupellosen Mörder von Regina und Ulrike, der mittlerweile sein Aussehen natürlich auch deutlich geändert haben wird, weil er ist ja auch älter geworden. Er trägt vielleicht heute keinen Schnäuzer mehr und längere Haare, vielleicht auch bewusst nicht, das weiß man nicht, aber ich denke, er wird sein Aussehen vermutlich deutlich geändert haben. Ob man den Mann dann heute überhaupt noch erkennen würde, ist natürlich fraglich, aber natürlich durch dieses frühere Phantombild weiß man natürlich, wie eine Person früher mal ausgesehen hat und wenn sich das dann abgleicht, könnte man den Mörder natürlich trotzdem noch finden, auch gerade wegen dem dazugehörigen Autotyp, da weiß man ja eigentlich, der sah früher so aus und fuhr dieses Auto, aber leider kam natürlich kein entscheidender Hinweis in die Richtung. Ich könnte mir auch außerdem gut vorstellen, dass dieser Täter, wie gesagt, auch anderen Frauen sowas angetan haben könnte oder sie verletzt haben könnte. Aber das ist nur meine Annahme. Meistens, wenn jemand so brutal vorgeht, bleibt es ja meistens nicht bei ein oder zwei Taten, sondern da wird in der Regel weitergemacht, zumindest was man so hört. Aber er muss ja nicht unbedingt weiter gemordet haben, aber vielleicht war er ja in andere Gewaltverbrechen verwickelt, aber die würden dann ja auch nicht angezeigt werden, beziehungsweise wurden nicht angezeigt, denn sonst hätte man ja auch seine DNA gefunden und den Täter ausfindig gemacht. Deswegen ist es halt fraglich, ob es noch weitere Taten gab, aber ich schließe das ehrlich gesagt nicht aus, wenn man das so mit den Zerstückelungen hört und diese massive Gewalt, die bei Ulrike gegen den Kopf angewendet wurde. Aber leider ist der Mörder ja bis heute nicht gefunden. Die Staatsanwaltschaft hat für beide Fälle jeweils 3.000 Euro Belohnung für sachdienliche Hinweise ausgesetzt. Vielleicht meldet sich ja irgendwann doch nochmal ein Mitwisser, der denjenigen verraten wird, aber meine Hoffnung ist da leider ziemlich gering. Was denkt ihr, könnte man den Täter nach diesen 38 Jahren jetzt, wo er den zweiten Mord an Ulrike begangen hat, überhaupt noch fassen? Und habt ihr überhaupt schon mal von einem der beiden Fälle gehört? Lasst mich das doch gerne mal wissen. Und ja, hiermit verabschiede ich mich dann mit der heutigen Folge über den Serientäter und sage bis zum nächsten Mal. Ich freue mich wie immer auf eure Theorien zu dem Fall in den Kommentaren bei YouTube oder auch bei Instagram. Und sage bis zu einer nächsten Folge, eure Lia.